Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen zur Folge 274 des Computer Club 2. Ich begrüße alle Damen, alle Herren und auch die Sonstigen ganz herzlich.
Ach, das war ja mal eine ganz neue Begrüßung. 274, auch ich begrüße diesmal alle Fräuleins, die am Rohr sitzen und unsere Sendung hören.
Aber dann musst du auch alle Herrleins grüßen.
Nö, ich bleib bei den Fräuleins, finde ich gut.
Und der Heinz ist ja auch noch in der Leitung.
Ja, ich begrüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer und hoffe, dass das Wetter so schön bleibt, wie es jetzt ist.
Ja, ist wunderbar, ne?
Die Sache war doch toll. Ja, die Sache mit schön ist, also ich empfinde es ja auch als schön, aber die Menschen mit ihrem grundsätzlichen Verständnis für die Natur wissen ja nun, dass dieses Wetter nicht gut ist, weil man hätte nun in einigen Bereichen mehr Regen und die Natur macht es wieder vollkommen falsch.
Ja, also die Natur hat 4 Milliarden Jahre Erfahrung da drin. Warum kritisieren wir die eigentlich immer?
Nein, die Natur macht es falsch. Die Menschen gestalten das ja nun alles um. Und es gibt ja auch Unkraut, was weg muss und ähnliche Sachen. Also ich denke, die Natur hat das 4 Milliarden Jahre falsch gemacht. Und dass wir heute so eine Erde haben, ist reiner Zufall.
Wie? Durch falsche Evolution?
Genau. Dann bring das mal den Menschen bei, die dir heute was über Unkraut erzählen und Rasenmähen erzählen und all diese Dinge, die es da so gibt und kultivieren und Wälder und dass man die Natur nicht sich selbst überlässt. Das ist ja eigentlich das Perverse daran, aber naja.
Also was die Natur, die man jetzt herein, dann hat man sich jetzt selbst überlassen. Also muss ich sagen, das ist schon eine ziemlich leere Blüte, die da runter rinnt. Im Gegensatz zu sonst, der ist auch noch zu sehen. Hm. Ja. Es fehlt Regen.
Nicht unbedingt unser Thema, aber man muss vielleicht auch darüber mal so ein bisschen mehr oder auch weniger sinnieren. Aber ich habe vergangene Woche einen neuen Clubcomputer bekommen und suche die natürlich immer danach aus, dass da drauf auch Linux läuft. Und dann habe ich hinterher weniger Arbeit, da weiß ich, also der ganze Krempel läuft ja schon mal. Was läuft da für ein Linux drauf? Da ist eine SUSE-Distribution drauf. Und das war für mich ein Schock, also wenn ich nur damit ins Internet oder überhaupt an den Computer herankäme, dann würde ich Linux abschaffen. Denn diese Distribution, erstmal hat sie mich gefragt, ich müsste nun dies lesen und das lesen und da zustimmen und dort zustimmen, wie in Windows-Zeiten. Ich müsste nun, was weiß ich nicht, alles machen. Und also die ganze Installation war sowas von eng und geführt, ich kenne es gar nicht. Dabei wollte ich ja gar nicht, ich habe den nur eingeschaltet und dann fing der damit an zu rödeln. Und es gipfelte dann darin, dass ich ein Standardpasswort eigentlich von mir verwenden wollte, was ich auch auf dem anderen Rechner habe. Und da habe ich mich an einer Stelle vertan. Und da habe ich gedacht, na gut, kann ich ja später ändern. Dann habe ich versucht, das später zu ändern und wollte diese eine Stelle im Passwort ändern. Und da sagt diese saublöde Software doch zu mir, das machen wir so nicht. Nee, das ist zu wenig unterschiedlich zu dem vorherigen. Also ich will etwas ändern und eine Software sagt mir, nee, machen wir nicht. Du musst das unterschiedlicher machen. Warum auch immer. Also was sich die Entwickler bei solch einem Mist denken, so grottenschlechten Kram und mir vorschreiben, wie ich mein Passwort, ich verstehe es nicht. Aber ich glaube, das
ist mir auch schon passiert bei Windows. Da durfte ich auch ein Passwort, das ich neu eingeben musste, ich wollte es eigentlich gar nicht, musste ich dann neu eingeben und hat mir auch gesagt, das wäre ja fast wie das alte. Und hat es auch verweigert.
Ja, was soll denn der Scheiß eigentlich?
Naja. Ich weiß es nicht.
Heinz, aber du hast ja auch ein Linux-Thema mitgebracht, auch wenn es etwas bunter damit zugeht.
Sehr schöne Überleitung. Ja, ich bin anders rangekommen. Ich habe ja diesen alten Dell D505 Club-Computer, den wir schon mal früher in der Sendung hatten, der mittlerweile auch recht antiquiert ist. Und meine Überlegung ist, Linux hat mehr Performance als Windows. Windows 7 passt da eh nicht mehr drauf. XP ist sehr langsam drauf. Also packen wir Ubuntu drauf. Ubuntu deswegen, weil es schön, wie der Name sagt, bunt ist. Ist auch bis jetzt gut gelaufen. Ich hatte also die Distribution 10.10 drauf. Und jetzt gibt es ja April. Es gibt also eine neue. Ubuntu bringt ja zweimal im Jahr eine neue Distribution raus. Jetzt gibt es die 11.04, also 2011 April. Die habe ich mir dann draufgepackt und hatte vorher auch ein bisschen gelesen. Es gibt eine schöne, bunte, neue Benutzeroberfläche, die heißt Unity. Die ist von Canonical, also von der Firma, die Ubuntu in die Welt setzt. Das ist die Firma von Mark Shuttleworth, dem südafrikanischen Milliardär. Gut, ich packe die also da drauf und kriege dann erstmal gesagt, nö, geht nicht. Und da war
was
ich
heißt,
doch,
geht nicht?
Es gibt für den Chipsatz, der da drin ist, keinen Treiber für Unity.
Ah ja.
Also habe ich jetzt wieder, vielleicht ist auch ein Glück, die alte GNOME-Oberfläche drauf, GNOME 3. Die Unity kam ja rein, weil Shuttleworth hat gesagt, die Entwickler von GNOME sind zu langsam. Wir bauen jetzt unsere eigene, wir sind neuer, wir sind fortschrittlicher und das soll dann draufkommen. Also habe ich jetzt wieder meine alte. Schade, auf ein paar Sachen hatte ich mich gefreut. Ich bin ja ein alter Windows-Fan im Gegensatz zu dir. Was heißt Fan? Ein Windows-Benutzer. Und
Ich bin auch Windows-Benutzer, hallo.
Ich hatte jetzt den Wolfgang Rudolf gerade mal virtuell angeguckt, ja. Weil der gerade die Einleitung gesprochen hat. Gut, also der Wolfgang Back und ich, wir sind also Windows-Benutzer. Und mit Windows 7 kam ja eine wunderschöne Sache rein, dass man ganz einfach die Programme sich unten an die Taskleiste, an diese Kommandoleiste anheften kann. Was an sich sehr bequem ist. Man sieht einfach, das Programm runter ist da.
Das hättest du aber schon lange vorher in Windows haben können.
In Linux
haben können, ja. Ja.
Gut. Sowas Ähnliches soll es jetzt auch in Unity geben. Es soll auf der linken Seite eine Leiste mit Linsen geben, so heißt das. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Man zieht die Anwendung dahin und kann sie dann direkt auswählen, egal auf welchem virtuellen Bildschirm man ist. Denn im Gegensatz zu Windows hat man ja in Linux mehrere virtuelle Bildschirme. Es ist ja ein echtes Multitasking-Betriebssystem.
Gut. Ja, man kann einstellen, wie viel man haben will. So ist es richtig, ja.
Ja, gut. Also darauf muss ich jetzt verzichten. Ich bleibe weiter beim GNOME 3 und wenn wir die Kiste jetzt irgendwann mal wieder ins Studio bringen, um Open Source zu zeigen, ist also die alte Oberfläche. Eine andere Sache hat mich noch mehr überrascht. Bis jetzt kam es immer an jede Linux-Distribution oder jede Ubuntu-Distribution kam immer mit OpenOffice. Bei 11.04 ist es nicht mehr so. Es kam plötzlich LibreOffice drauf. LibreOffice 3.3.2. Und dann habe ich mal ein bisschen rumrecherchiert und bin da auf die Geschichte gestoßen, die an sich ein so wie sie im Moment läuft, ein Schwachpunkt für die Open-Source-Community ist. OpenOffice ist ja entstanden aus StarOffice, das 1984 von Marco Birris mit seiner Star Division programmiert wurde. Mhm. Die wurden dann 1999 von Sun gekauft, denn Scott McNeely, der damalige Sunboss, hatte ja einen Hass auf Microsoft und wollte ein Produkt haben, um gegen Office anzustinken. Mhm. Das war aber, sagen wir mal, kommerziell nicht sehr erfolgreich. Er hat etwas sehr Schönes gemacht, finde ich. Er hat den Quellcode der Community übergeben, hat es zum Open-Source-Projekt gemacht. Und damit ist eine Entwicklung angesprungen, die hochinteressant war. Denn die Linux-Welt, also die sowieso schon auf einer Open-Source-Philosophie basiert, hat sich dem sehr schnell angenommen. Allein Novell, als sie damals SUSE übernahmen, haben 40 Programmierer dran gesetzt, um OpenOffice stabil zu kriegen, um es kompatibel zu Office zu kriegen und damit für die Linux-Distribution ein stabiles Programmpaket zu haben. Ist ja auch gelungen. Ich nutze es viel und bin an sich immer wieder begeistert. Vor allen Dingen ist die Bedienung nicht so kompliziert wie bei Office 2007 und folgende.
Also ich nutze es ausschließlich. Ich habe gar keine anderen Office-Funktionen auf meinem Rechner.
Ja gut, das ist
ich nutze es auch.
Ich muss eben Office auch benutzen wegen der Firma.
Warum? Du kannst doch in beliebige Formate exportieren. Und ich muss ja auch die Dokumente von Windows-Geschädigten lesen und denen sogar diese wieder zur Verfügung stellen, weil die ein internationales Format nicht lesen können.
Ja, das geht aber mit diesen Verknüpfungs-, mit diesen Arbeitsgruppenfunktionen und sowas, die wir nutzen. Das würde dann nicht klappen. Aber ist egal. Ich, für mich privat kann ich es ja nutzen und bin damit hochzufrieden. Gut. Jetzt ist natürlich 2010 eins passiert. Oracle hat Sun gekauft. Damit waren plötzlich die Rechte von zwei wichtigen Open Source Projekten in den Händen von Larry Ellison. Und zwar OpenOffice und MySQL. Wie es mit MySQL weitergeht, weiß man noch nicht. Bei OpenOffice haben natürlich, da man Oracle kennt, mit auch diesem krakenhaften Verhalten, gingen natürlich überall alle roten Alarmglocken an. Und die Community hat beschlossen, wir machen das anders. Wir gründen eine Stiftung, und zwar die Document von Foundation. Die ist im September 2010 gegründet worden. Und wir nehmen den Source Code, der jetzt ja noch existiert, der jetzt ja noch offen ist, wir nennen das in LibreOffice um und entwickeln das weiter. Denn Oracle hat gesagt, wir wollen aus OpenOffice ein kommerzielles Produkt machen. Das, was die Community hat, kann sie behalten, damit kann sie weiterarbeiten. Die hätten ja auch keine andere Möglichkeit gehabt, rechtlich. Aber wir nehmen uns unsere Version und machen ein kommerzielles Produkt daraus. Das war Politik von Oracle bis zum 18.04. Dann hat Oracle verkündet, wir werden den kommerziellen Weg nicht mehr weiterverfolgen. Wir übergeben ihn der Community wieder. Und die können jetzt wieder, die freien Programmierer, das entwickeln. Wir wollen daran partizipieren. Wir werden also auch unsere Ideen einbringen. Und vor allen Dingen wollen die natürlich auch das Programm weiter nutzen, ohne die hohen Entwicklungskosten zu haben, um das denn mit ihren anderen Produkten zu bundeln.
Ich glaube, und der Weg ist eigentlich ganz richtig, jetzt muss man natürlich sehen, wie es weitergeht. Viele der freien Entwickler sind ja ein bisschen verprellt worden durch die Dominanz, die Oracle da versucht hat hineinzubringen. Ja. Ob sie jetzt wieder zurückkehren und sagen, okay, jetzt gehört es wieder uns, oder ob sie sagen, macht euren Kram allein, das wird die Zukunft zeigen. Auf jeden Fall.
Also Stand Ende April ist, dass die Document Foundation, also die LibreOffice, auf den Markt bringt oder in die Öffentlichkeit stellt, dass die sagt, wir behalten unsere Strategie bei, wir wissen ja nicht, was mit den Oracle-Leuten ist, wir entwickeln LibreOffice weiter und wenn Oracle mitmachen will, dürfen sie ruhig mitmachen. Also ist zu befürchten, dass es plötzlich zwei Projekte gibt, was natürlich für die Open-Source-Community sehr, sehr, sehr schade wäre, weil wenn die parallel entwickelt werden, werden sie unterschiedliche Funktionen auch haben, eventuell auch unterschiedliche Datenformate. Und es geht natürlich auch viele Ressourcen verloren. Die sollen sich lieber auf ein Produkt konzentrieren und das für die Allgemeinheit weiterentwickeln.
Ich weiß nicht, wenn da ein gewisser Wettbewerb hineinkommt. Manchmal hat es ja auch Entwicklungen gegeben bei OpenOffice, die nicht so der Allgemeinheit gefallen haben. Und wenn aber jetzt hier zwei konkurrieren, könnte es natürlich auch genau das Gegenteil von dem sein, was du sagst, dass sich jetzt beide Seiten mehr anstrengen und letztendlich der Benutzer und wir alle dann Vorteil davon haben.
Kann man denn, Heinz, dieses LibreOffice schon installieren auf seinem Rechner?
Ja, das ist im Moment die gleiche.
Auch auf Windows?
Ja. Das ist, hier gibt es für Windows, für Mac, für Linux, gibt es für alle Plattformen. Und das ist zurzeit noch die gleiche Codebasis wie OpenOffice 332, Entschuldigung. Also LibreOffice 332 ist das gleiche wie OpenOffice 332. Für Mai, Ende Mai, sind von beiden Versionen Produkten neue Versionen angekündigt worden, und zwar die Version 3.4. Die soll Mitte Mai von OpenOffice kommen und am 31. Mai von LibreOffice. Wie sehr die sich unterscheiden werden, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir die Betas noch nicht runtergeladen und wollte das auch nicht tun.
Aber es ist doch eigentlich ganz gut gegangen, wenn ich das so höre, ne? Ist es doch eigentlich für die Community ganz gut ausgegangen.
Ja, absolut, denn jetzt haben wir wieder ein offenes und freies Open Office, wie der Name schon sagt, und nicht eins, was von einem Unternehmen nach wirtschaftlichen Faktoren in der Richtung diktiert wird. Ich empfinde das als einen großen Fortschritt.
Gut, die Sun haben sich relativ wenig eingemischt. Das der Schöne war, dass eben die Sun und Novell damals sehr, sehr viel Entwicklungspower reingesteckt hat, um die ganze Codebasis mal stabil zu kriegen. Denn davor, die Versionen vor 5 waren doch...
Na gut, da sprechen wir nicht drüber.
Ja, das war eben noch, was aus der Star Office-Zeit kam. Und mittlerweile ist das Ding ja einfach nur... ein Programm, als ob man es kaufen will, also als ob es ein kommerzielles Programm ist, weil sogar stabiler als kommerzielle Programme und kann auch Datenformate, die andere kommerzielle Programme noch nicht können. Also dieses DocX zum Beispiel, das Microsoft in die Welt gesetzt hat, das konnte sofort ohne weiteres von OpenOffice gelesen werden.
Ja.
Also ich verstehe immer noch nicht die Leute da, die in den Firmen da Word drauf machen oder diese Windows-Sachen drauf machen, die ja fürchterlich viel Geld kosten und eine CD für die Firma und man könnte dieses Open Office überall installieren und eine Sekretärin, die muss ganz einfach mit einem solchen Textverarbeitungssystem zur Rande kommen. Das ist doch gar nicht schwer.
Nein, schwer ist es nicht, aber du kennst doch das alte Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und das ist das Problem eben hier. Und ich höre sogar aus den Schulen, dass die Lehrer sagen, es geht nicht, dass wir mit Linux und Open Office arbeiten. Dann kommen anschließend, wenn die Jungs und Mädels sich bewerben, von den Lehrherren, die fragen, ja, warum können die denn kein Windows? Warum können die denn kein Office-Paket von Windows bedienen? So, und das wird einfach dumm gefordert, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass alle Welt sparen kann und vielleicht auch nicht so abhängig ist von einem Unternehmen. Aber so ist die Welt.
Also ich musste als alter Windows mal eine Lanze für Linux und OpenOffice brechen. Es ist so, wenn man sich heute ein KDE oder ein Ubuntu, also ein GNOME ansieht, dann ist die Bedienung doch sehr, sehr ähnlich zu dem, was man von Windows kennt.
Leider ganz bei manchen viel zu ähnlich, gerade bei KDE. Den Kram, der kommt bei mir nicht auf dem Rechner.
Gut, das ist deine Einstellung. Aber wenn du jetzt mal von der Ausbildungssituation ausgehst, wenn einer mit KDE oder GNOME ausgebildet worden ist, der weiß, wie eine grafische Benutzeroberfläche zu benutzen ist. Das kennt er. Und wenn einer mit OpenOffice geschult wurde in der Schule oder im Studium, der kann auch mit Windows umgehen. Der hat denn zwar nicht genau den Menüpunkt da, wo er von Microsoft sich ausgedacht worden ist, aber er hat die Funktionalität da. Und das bisschen Abstraktionsvermögen muss man doch von einem normalen, intelligenten Menschen erwarten können.
Das ist doch meine Rede seit 1418.
So, jetzt haben wir ja, glaube ich, schon wieder 17 oder 18 Minuten gemacht. Und ich kann mich entsinnen, das sind zwar noch nicht viele Sendungen, die wir produziert haben auf diese Art, aber dass ich bei jeder Sendung mein Telefon verflucht habe. Denn ich musste das Telefon als alter Freisprecher immer am Ohr halten. Hätte ich es auf Freisprechen gestellt, wäre natürlich von den anderen von der Konferenz das Ganze aufs Mikrofon mit draufgekommen. Das wollten wir ja nicht haben. Also musste ich es am Ohr halten. Und dann habe ich das dann vom rechten Ohr aufs linke Ohr und vom linken Ohr aufs rechte Ohr gepackt. Und jetzt bin ich froh, dass ich eine Freisprechanlage habe und dass es mir gelungen ist, für 7 Euro mein Tchibo-Telefon auszustatten. Oh. Zuerst einmal habe ich gesucht nach diesem Tchibo-Telefon und dann habe ich geguckt, ach, das ist unten, ja, unten hat eine Schnittstelle. Ich vermutete schon so ein bisschen, das könnte nach Siemens aussehen. Und dann ist es mir tatsächlich irgendwo gelungen, festzustellen, dass ich ein Siemens-Telefon habe, wo TCM draufsteht. Und dann gibt es für diese Siemens-Telefone gibt es einen Freisprecher, ein Headset, und die sind drahtlos. Und die kosten 127 Euro, wie ich gesehen habe, gebraucht bei eBay. War mir zu teuer. Und dann habe ich weitergeguckt und dann habe ich plötzlich gesehen, das gibt es hier auch drahtgebunden für 7 Euro. Kommt leider aus China, aber ich habe es jetzt und ich kann die anderen Kollegen hören.
Warum leider? Es funktioniert doch.
Ja, doch. Ja, weil China muss nicht alles liefern, würde ich sagen. Nee, das geht ganz gut. Und ich bin sehr entspannt, brauche nichts mehr hochzuhalten und kann mich mit dem iPhone während der Pausen beschäftigen.
Es gibt natürlich auch einen negativen Effekt dadurch. Du hast denn ja, als dein Hörer am Ohr hattest, wenigstens noch etwas körperliche Betätigung, also ein bisschen Bodybuilding, das fällt jetzt natürlich weg.
Ich habe doch gerade gesagt, dass ich am iPhone rumspiele.
Ach so, das wäre so schwer, das wäre auch Bodybuilding.
Ja. Wird denn das eine offizielle Sportart bei der Olympiade?
Headset.
iPhone-Datteln.
iPhone-Datteln und Headset. Headset macht ja nichts.
Lass uns doch mal zu den ernsten Themen dieser Welt zurückkommen.
Ja.
Ich meine, ausgelöst durch dieses Sony-Desaster denken vielleicht wieder ein paar Leute darüber nach, wie geschickt es denn ist, wenn man die eigenen Daten weggibt. Ob es Kontonummern sind oder Betreuungsberechtigte oder sonst was, nur um spielen zu können, haben die Leute ja alles Mögliche angegeben. Was ist da eigentlich passiert? Wer weiß da Näheres?
Es sind wohl über 70 Millionen Daten kopiert worden.
Also es war ein ganz klassischer Hackerangriff auf das Netzwerk. Die werden ja zentral verwaltet in einem Server, die Daten der Spieler, mit leider sehr viel Informationen. Die werden gebraucht, damit die online gegeneinander antreten können oder auch über das Netzwerk Spiele kaufen können. Und da haben Hacker sich ganz klassisch reingehängt, wie man das denn so macht, wenn man Hacker ist, und haben die Daten abgesaugt und stellen die, so wird befürchtet jedenfalls, im Netz zum Kauf zur Verfügung. Es gibt ja diese Untergrundnetze und da kann man die wahrscheinlich jetzt irgendwann kaufen.
Wie ist das eigentlich zu verstehen, dass ein solches Weltunternehmen, ein Technologiekonzern, nicht in der Lage ist, die eigenen Server zu schützen?
Das frage ich mich auch.
Haben wir noch einen, der sich das fragt?
Naja, dann klar muss man sich das auch fragen da. Aber ich glaube, das ist einfach nur Nachlässigkeit. Uns wird das nicht passieren, sowas. Also
irgendwie. Also es passiert leider immer wieder. Die Hacker sind ja nicht dumm. Und viele IT-Verantwortliche glauben sie, wenn sie da so einfach Firewall aufbauen oder Intrusion Detection automatisiert laufen lassen, ohne mal in die Logfiles selber reinzukommen, dass sie dann absolut geschützt sind. Was natürlich Blödsinn ist. Hacker kommen da rein, wenn sie wollen. Mir hat ein Black Hat-Hacker mal gesagt, ich brauche 2 Tage, um irgendeine Firma zu knacken. Also muss man das immer aktiv überwachen. Wenn das nicht passiert, dann kann sowas passieren. Außerdem ist das wirklich leichtsinnig. Das kam ja zur gleichen Zeit, lief das auch durch die ganzen Medien, dass die UNO zum Beispiel Bewerbungsunterlagen von Bewerbern einfach öffentlich ins Netz gestellt hat, dass andere Leute das lesen konnten.
Naja, es war auch ein Fehler. Die haben das ja nicht gezielt und bewusst ins Netz gestellt, sondern wenn diejenigen nochmal darauf zugreifen wollten und sich das ansehen wollten, und dann konnten sie durch Eingabe eines Parameters in der Maske auch auf andere zugreifen.
Ja, super, ne? Das sind doch Sicherheitsvorkehrungen, die wünschen wir uns doch. Und das passiert leider viel zu viel und ich halte das auch für unverantwortlich. Wir weisen auch immer wieder darauf hin, wie gefährlich sowas ist. Wir erzählen immer wieder Beispiele. Und ich muss ehrlich sagen, als ich die Sony-Nummer gelesen habe, habe ich mich gar nicht mal so sehr gewundert. Es ist eben so bei denen, dass die eben mit den Daten ihrer Spieler sehr nachlässig umgehen.
Ja, und vor allen Dingen waren noch jede Menge Kreditkarten dabei, die ausgelesen wurden.
Ja gut,
klar, wenn ich da kaufen soll, dann muss ich Kreditkartennummer abgeben.
Ja gut, aber die Kreditkarten kosten im Internet so 1 Euro irgendwas, Kreditkartendaten. Das ist also keine große Investition.
Naja, das sind aber dann bei 77 Millionen geklauter Kreditkarten sind 77 Millionen Mark dann. Mark oder Euro oder sowas ähnliches.
Ja, die werden im Bundle verkauft, da sind sie billiger.
Ja, du kennst dich aber gut aus.
Ja, man muss ja irgendwie sein Geld verdienen.
Es gibt noch eine andere Geschichte, die mir vor 2 Wochen so etwas aufgefallen ist. Und zwar TomTom, der Hersteller von Navigationssystemen. Der hat ja vor 2 Jahren, glaube ich, damit angefangen. Und ich habe das ja auch mal thematisiert im CC2, dass er Daten von den Benutzern von ihren Mobiltelefonen verwendet, um herauszubekommen, wer wo wie schnell unterwegs ist. Hintergrund ist, wenn auf einer Autobahn, das kann man ja dann feststellen, dass da eben von der Autobahn sehr viele Daten kommen, plötzlich alles steht und keiner mehr fährt, dann kann man sagen, aha, auf der Autobahn, die feiern keine Party, sondern da ist ein Stau, vielleicht ist ein Unfall oder sonst was passiert. Und diese Daten auswerten, in die aktuelle Routenberechnung einfließen lassen, einen Umweg vorschlagen, eine Ausweichroute, ist ja eine schöne Sache. Aber ich habe damals schon gewarnt, dass man diese Daten auch anderweitig verwenden kann. Denn wenn man immer wieder die gleiche Strecke erkennt, sieht und fährt und wenn man dann auch noch vielleicht die Telefonnummern verknüpft, was unser Staat ja durchaus kann, dann wird die Sache zweifelhaft. Und nun hat TomTom diese Bewegungsdaten nach eigenen Aussagen anonymisiert an die Regierung verkauft, weil die möchte nun an den Punkten, wo immer zu schnell gefahren wird, das weiß ja auch TomTom viel besser als die Regierung, dass man dort mehr Überwachungen macht, Radaranlagen hinstellt und so weiter. Ich finde das irgendwo für ein Unternehmen, welches den Autofahrern Geräte und technische Sachen an die Hand gibt, um besser fahren zu können, ziemlich hinterfotzig. Oder was ist eure Meinung dazu?
Ja, wie kriegen die eigentlich die Daten nach Hause? Also wie kommen die zu TomTom? Haben die einen eigenen Kanal?
Nee, das geht über das Mobiltelefonnetz.
Ja, die können aufzeichnen, immer dann, wenn eine Zelle gewechselt wird, also ein Handy in eine neue Zelle reinkommt, meldet es sich ja neu an und diese Daten erfassen die. Und daran können die Bewegungsprofile ermitteln und daran können die auch Geschwindigkeiten ermitteln, wenn die sehr
oft... Wie kommen die jetzt zu TomTom?
Du musst denen ja deine Nummer geben. Und es geht genauso wie diese Suchalgorithmen, die es gibt, wo ist mein Kind und sowas. Wenn man die Nummer hat, kann man über Abfragen beim Provider feststellen, wo das Telefon ist. Und wenn man das kommerzialisiert, automatisiert, dann kann man eben auch Bewegungsprofile ermitteln.
Ja gut, TomTom kauft diese Daten aber von den Netzbetreibern und die Sache soll ja auch anonym ablaufen. Das heißt also, der Netzbetreiber übermittelt die Daten und TomTom guckt sich an und sagt, aha, vorher sind die und die und die und die alle ganz, haben sich schnell bewegt und plötzlich stehen sie alle da. So.
Also was dabei sehr kritisch ist, die Idee, zum Beispiel die technische Idee dahinter, anhand von Bewegungsdaten festzustellen, wo Verkehrsschwerpunkte sind, ist an sich technisch sehr reizend. Der Missbrauch, der damit getrieben wird, ist natürlich, oder das Geschäftsmodell, das dahinter steht von TomTom, ist natürlich sehr, sehr bedenklich, dass die Daten einfach weiterverkauft werden.
Auch Apple grinst ja da ziemlich böse aus der Ecke mit seinen iPhone-Daten, die dort gespeichert werden, ist ja das Gleiche.
Und, ja, Android speichert die ja auch.
Ja, wie dumm muss man sein, wenn man glaubt, dass sie das machen, um uns was Gutes zu tun? Irgendwann wollen sie die Daten doch zu Geld machen, wie auch immer.
Ja, bei Apple war die Idee dahinter, dass sie lokalisierte Werbung haben, verkaufen wollten.
Das klar, also, wenn du die erkennen also, du bist in Düsseldorf in der Altstadt und bieten dir an, in der Kneipe gibt's heute...
Das war die Idee. Pizza. Das ist die Idee dahinter. Und wie gesagt, das Gleiche ist in Android auch vorgesehen. Wie weit es ausgereift ist, weiß man noch nicht, aber die speichern auch Bewegungsdaten. Wobei, bei Android wirst du vorher gefragt, dürfen wir das? Apple hat ja gar nicht gefragt, hat gemacht.
Und dann kommt irgendein ein Gesetzgeber, wie es ja schon geschehen ist bei Google, und sagt, ich möchte die Daten jetzt haben und dann bekommt er diese Daten. Und dann ist nachvollziehbar, wann ich wo gewesen bin. Und teilweise sind diese Aufenthaltsdaten ja erschreckend genau.
Ja. Ich hatte ja so ein Leihgerät gehabt von Garmin, als ich da die Sachen mit den Onboard-Diagnose gemacht habe. Und da war ein Kanal drin bei diesem Garmin, den habe ich nicht so recht verstanden. Auf jeden Fall, ich konnte draufdrücken, Wetter. Und dann hat er mir, wenn ich in Köln war, das Wetter von Köln gezeigt. Ich war in der Zeit, wo ich da war, war ich auch mal in Bonn. Und da hat er mir das Wetter von Bonn gezeigt.
Und ein Navigationssystem weiß, wo du bist, über GPS.
Ja gut, okay, ja, aber woher kriegen die, das waren die richtigen Wetterdaten, wie kommen die in das Ding rein?
Hat er einen Mobilfunkchip drin?
Ich brauche da kein Telefon anzuschließen, aber er hat einen Kanal. Denn wenn ich sagte, was kostet denn der Sprit hier in Bonn oder in Köln, dann hat er mir die einzelnen Tankstellen aufgerufen und hat mir die gezeigt. 1,59 oder 54 oder was immer da kam. Das muss also irgendwo so ein Garmin-Kanal sein, der da irgendwie... Ich habe auch nirgendwo was lesen können darüber. Ich habe nur gelesen, dass ich für ein Jahr da abonniert bin.
Derjenige, der den Begriff Big Brother is watching you in die Welt gesetzt hat, konnte sich mit Sicherheit noch nicht vorstellen, was mal alles für perverse Spielereien daraus werden. Meine Herren, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt.
Ja, Das müssen wir noch den Daumen nach oben tun oder vorher noch mal in den Shop gehen.
Genau, da müssen wir unbedingt reingehen, denn jetzt zur Urlaubszeit die Rucksäcke, die auch für Notebooks gut geeignet sind, die sollte man sich ansehen. Und jetzt?
Die Rucksäcke kann man auch unheimlich viele Nummern, Daten transportieren. Daten transportieren. Ah, ja. Also mit Ostern sind wir ja wohl fertig.
Okay,
ne?
Also
Daumen nach oben
und immer ein Bit übrig
behalten. Tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.